HR Info. Wissenswert.
Heute machen wir den Fußball zur Wissenschaft und fragen, was können Forscher beitragen zu einem perfekten Spiel? Welche Rolle spielt die Spielanalyse? Wie entwickeln Informatiker sie weiter? Und wo soll das Ganze enden? Dazu erwartet Sie ein Wissenschaftsfeature und ein Gespräch mit der HR Info Sportreporterin Martina Knief. Mein Name ist Regina Oehler. DFB-Pokal, Champions League, Europameisterschaft. Es stehen jede Menge entscheidende Fußballspiele an. Und das bedeutet Überstunden für Fachleute, deren Profession es vor kurzem noch gar nicht gegeben hat, für ausgebildete Spielanalysten. Hören Sie dazu in der nächsten Viertelstunde ein Feature von der Wissenschaftsjournalistin und Fußballenthusiastin Martina Keller.
Guten Abend und herzlich willkommen hier zu unserem Mediengespräch nach dem 148. Pflichtspielderby zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund.
Nachspiel in der Gelsenkirchener Veltins-Arena. Eine Frage an André Breitenreiter, den Trainer der Heimmannschaft.
Ich habe hier eine eigene Statistik aufgestellt, und zwar Flanken von links und rechts gleich null, über 90 Minuten. Wie stehen Sie dazu?
Wir sind die Mannschaft, die die viertmeisten Flanken in der Liga reinschlägt. Heute hat es das Spiel eben nicht ergeben, heute war es auch nicht gefragt. Heute ging es darum, die Räume hinter der Kette zu finden, in die Tiefe reinzustoßen, da wo die Borussia auch durch das hohe Pressing anfällig sein kann. Ja, und deswegen war das die Art des Spiels heute.
Tor in Ingolstadt! Tor für Ingolstadt! 1:0, 85. Minute, Moritz Hartmann!
Gesucht wird der Schlüssel zum Erfolg. Kommerzielle Firmen erfassen in jeder Bundesliga-Partie mithilfe ausgefeilter Technik rund 3,1 Millionen Positionen von allen 22 Spielern und dem Ball. Hinzu kommen 3000 Tacklings, Dribblings, Torschüsse oder Flanken. Die Frage ist nur, wie aussagekräftig die Daten sind.
Quantitative Daten sind sehr standardisiert, man kann sie vergleichen, aber die Frage bleibt offen, bilden sie das Spiel ab? Also bilden sie den Interaktionsprozess, bilden die den ab?
Wieder einer dieser schlechten Bälle von Garcia. Glück, dass der trotzdem noch ankommt bei Finn Bartels auf der linken Seite. Rückpass auf Kleinheisler, könnte direkt abnehmen, macht es nicht, der tändelt viel zu lange.
Stefan Nopp war bis 2015 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Deutschen Sporthochschule Köln. Heute ist er Analyst der Fußballnationalelf. Gewissermaßen im Team hinterm Team.
Momentan ist man technisch noch nicht so weit, dass diese Daten tatsächlich den Interaktionsprozess abbilden. Also es wäre letztendlich natürlich wünschenswert, wir würden valide, qualitative Daten erheben können.
Das nächste große Ziel, eine Aufgabe auch für Informatiker. Spitzenclubs weltweit und die deutsche Fußballnationalelf setzen auf ihre Expertise.
Sicherlich kann man messen, wie schnell der läuft und wohin der läuft und wie lang der läuft, aber war der Laufweg denn qualitativ richtig? Ich glaube auch, dass wir Analysten sicherlich dazulernen müssen. Also was wollen wir eigentlich übersetzen?
Ja, wir sind eine junge, hungrige Mannschaft. Wir können laufen, so viel wir wollen.
Jetzt rockt es das Revierderby. Der Ausgleich 1:1, Leroy Sané.
Das MacBook. Eigentlich ständiger Begleiter im Alltag als auch auf Reisen.
Die Gelsenkirchener Veltins-Arena unter der Woche. Im Besprechungsraum Knappe beugt sich ein Profi über sein Arbeitsgerät.
Alles, was ich vorbereite, nachbereite oder auch aufbereite für einen Trainer, für unser Trainerteam, ist eigentlich hier drauf. Sowohl was unsere eigene Mannschaft betrifft, als auch die kommenden Gegner bzw. die letzten Spiele.
Tobias Hellwig ist Spielanalyst beim FC Schalke 04. Die Basis seiner Expertisen sind allerdings noch nicht die Algorithmen von Informatikern.
Die Videodateien, die kriegen wir über ein Clubportal der DFL, Deutsche Fußballliga. Aufgezeichnet werden die live im Stadion, Freitag, Samstag, Sonntag. Und spätestens am Montag stehen die dann in so einem Downloadbereich zur Verfügung. Und da kann ich dann alle Spieler der ersten, zweiten Bundesliga, die ich haben möchte, kann ich mir runterladen und kann die dann für mich weiter bearbeiten.
Vor 5 Jahren hat die Deutsche Fußballliga das sogenannte Scouting-Feed eingeführt. Es hat wenig gemein mit den Bildern, die man aus der Sportschau kennt.
Das ist kein normales TV-Bild, sondern eine extra Scouting-Kamera. Da sehe ich eigentlich immer alle 20 Feldspieler. Die beiden Torhüter werden dann manchmal auch rausgeschnitten, einfach um das zu fokussieren. Aber ich sehe immer hier die letzte Linie von der einen Mannschaft und die letzte Linie vom Gegner. Kann also das Verhalten aller 20 Feldspieler beurteilen. Was natürlich für uns ein unheimlicher Vorteil ist, wenn es um Beurteilung taktischer Merkmale geht.
Was sagen Sie den Leuten, die sich fragen, wieso Schalkes A11 es nicht schafft, Dortmunds B11 zu schlagen?
Die können mich mal am Arsch lecken. Also ganz ehrlich, jedem ist freigestellt, mit wem er aufläuft. Wir haben auch noch ordentliches Kaliber auf der Bank gehabt. Und von daher, ja, könnt ihr mich mal kreuzweise.
Tobias Hellwig arbeitet in einem Beruf, den es vor 10 Jahren noch gar nicht gab. Mittlerweile beschäftigt mancher Spitzenclub gleich ein halbes Dutzend Spielanalysten. Die Deutsche Sporthochschule Köln bietet seit dem Herbst 2015 sogar den ersten akkreditierten Weiterbildungsmaster in Europa an. Hier werden die Spielanalysten der Zukunft ausgebildet. Eine rasante Entwicklung.
Das ist dann jetzt eben eine Beispielszene für die Kategorie zum Spielaufbau vom Torhüter. Wie man das jetzt sieht, kommen dann 2 bis 3 Szenen aus 2, 3 Spielen, dass man auch sieht, das ist nicht nur in einem Spiel so, sondern das ist ein Verhalten, das gegen egal welche Formation oder von mehreren Mannschaften provoziert werden konnte.
Tobias Hellwig bereitet die kommende Partie gegen Bayer Leverkusen vor. Mit 2 Kollegen schaut er sich die letzten 5 Spiele an. Das braucht locker 24 Stunden Arbeitszeit. Typische Szenen fasst er am Ende in einem Video und einem mehrseitigen Bericht für den Trainer zusammen. Aber damit ist die Aufgabe des Videoanalysten noch nicht erschöpft. Während eines Spiels markiert er wichtige Szenen auf dem Laptop, um sie in der Halbzeitpause dem Trainer vorzuspielen.
Wir haben ja dann den Gegner analysiert, sagen voraus, was uns erwartet, erstellen für uns einen Spielplan, wie wollen wir dann erfolgreich sein gegen einen Gegner. Und da geht es jetzt darum, in dieser Spielanalyse, die wirklich dann live passiert im Stadion, durch einfach auch eine verbesserte Sicht, die ich jetzt von oben habe, zu kontrollieren, inwieweit geht das auf. Also sind unsere Voraussagen richtig? Spielt der Gegner so, wie wir es erwartet haben? Und funktionieren eigentlich unsere Mechanismen, die wir jetzt nutzen wollen?
Hallo und ganz herzlich willkommen. Ich darf Sie heute hier durch diesen Sports-Track begleiten, indem wir Ihnen zeigen wollen, wie Sie mit der SAP-Software der Konkurrenz immer einen Schritt voraus sein können und welche Werkzeuge wir Ihnen dafür an die Hand geben können.
Eine Veranstaltung in der Münchner Allianz Arena. 500 geladene Gäste aus Sport und Unterhaltung sind gekommen.
Die Stärke unserer Software ist, dass wir alle diese Elemente in einer Lösung verbinden.
Jens Wittkopf ist Experte für Entwicklung beim Softwarekonzern SAP und beschäftigt sich viel mit Algorithmen, also der Mathematik im Sport. Zu den Daten, die er auswertet, gehören auch solche über körperliche Fitness.
Wir dokumentieren zum Beispiel, wie stark jetzt trainiert wird, auch von der Belastung her. Dazu werden ja auch Daten erhoben über sogenannte Variables, also Puls, Herzfrequenz, auch die Informationen in dem medizinischen Bereich, was die Physiotherapeuten eingeben über Belastungen der Spieler und auch Pausen. Und da gibt es ja auch eine Lernfähigkeit, die dann der Software ist, wie optimiert man da genau das Verhältnis Belastung, aber eben auch Erholung.
Kein Training ohne Trainingswesten, die Werte der Spieler aufzeichnen. Bei Bundesligaspielen sind solche Sensoren noch nicht erlaubt.
Also am Ende geht es darum, wie kann man hier die beste Balance finden zwischen Fitness, Training, Spielweise, aber auch eben Taktikanalysen, wie spielen die Gegner, was kann man selbst verbessern.
Softwareentwickler arbeiten eng mit Fußballexperten zusammen, brauchen deren Know-how, um die richtigen Fragen an ihre Daten zu stellen. Gibt es zum Beispiel einen Zusammenhang zwischen der Häufigkeit von Verletzungen und der Spielweise einer Mannschaft?
Wenn ein Spieler einen Ball unter 2 Sekunden besitzt und schon wieder abgeben kann, wird er selten angegriffen, weil einfach der Gegner nicht Zeit genug hat, sich auf ihn zu fokussieren. Von der Logik her ist natürlich schon so, dass die Verletzungen im Wesentlichen aus Zweikämpfen resultieren. Also weniger jetzt, wenn ein Spieler im Prinzip nur belastet wird durch Lauf oder Beschleunigung.
Eine Hypothese. Noch. Den Beweis will Wittkopf irgendwann in den Daten finden.
11 Minuten sind es noch. Der VfB unglaublich energisch. Man läuft immer mit 2 Mann den einen Bayern-Spieler an, holt sich so wieder den Ball. So auch jetzt auf der rechten Seite. Werner im Strafraum, müsste noch in den Flanken, tut dies auch.
In den Medien sind Statistikdaten längst ein Renner. Keine Fußballübertragung ohne Ballbesitzquote. Aber bedeutet mehr Ballbesitz überhaupt einen Vorteil für ein Team?
Fußball ist die einzige Spielsportart, in der man deutlich defensiver agieren kann und vielleicht auch nur 10% Ballbesitz haben kann und trotzdem gewinnen kann.
Sagt Stefan Nopp, der Spielanalyst der deutschen Nationalelf. Mit der Passquote sieht es ähnlich aus.
Weil die Passerfolgsquote unabhängig von der Spielsituation bewertet wird. Das heißt, da ist nichts gesagt, ist dieser Pass A, der Situation angemessen gespielt, also war nicht ein effektiverer Ball möglich, und B, nichts darüber aussagt, wie viel Druck hatte der Spieler.
Noch ein Versuch. Kann man denn wenigstens sagen, wer mehr flankt, gewinnt?
Flanken sind sowohl für den Gegner in dem Moment dann erstmal schwer zu verteidigen, aber Jetzt kommt das Aber. Nicht nur für den Gegner ist es eine Gefahr, sondern auch für die eigene Mannschaft. Weil auch ich bin in dem Moment als angreifende Mannschaft vielleicht unsortiert. Und dementsprechend kann es auch genau in die andere Richtung gehen und zum Gegentor führen.
Wir haben die Dinge, glaube ich, vorher angesprochen mit den hohen und langen Bällen. Irland macht das ganz besonders. Es gibt 100 lange Bälle. 99 Mal haben wir das alles richtig gemacht. Einmal nicht. Und daraus ist ein Tor entstanden.
Es klingt kontraintuitiv, aber es ist ein Fakt. Kein einziger quantitativer Parameter erlaubt derzeit eine Vorhersage über den Erfolg im Fußball. Das zeigt ein Spiel der Fußball-Weltmeisterschaft 2014, das deutschen Fans vermutlich noch in Erinnerung ist.
Marco Rodriguez aus Mexiko gibt das Spiel frei.
Ein Auszug aus der offiziellen FIFA-Statistik. Team A startet 55 gefährliche Angriffe, Team B nur 34. Team A kommt auf 18 Schussversuche, Team B nur auf 14. Team A schlägt 22 Flanken, Team B nur 10. Ob Ecken, Balleroberungen oder Tacklings, Team A liegt in der Statistik vorne. Nur bei wenigen Parametern ist es umgekehrt und obendrein knapp. Aufgrund der quantitativen Daten würde man somit einen Sieg von Team A erwarten oder bestenfalls einen Unentschieden.
Kein Abseits, Paulinho! Paulinho und wieder Neuer! Es ist unglaublich, was dieser Neuer hier macht bei dieser WM.
Doch Team A verliert am Ende mit 1:7. Die Daten stammen aus dem legendären Halbfinale zwischen Brasilien und Deutschland.
Und das Spiel ist beendet. In diesem Augenblick, Deutschland ist im Finale der WM 2014.
Gesucht wird die Spielanalyse 2.0, die das große Ganze im Blick hat. Einzelne Aktionen und das Team, offene Räume und versteckte Chancen.
Und da es sich um Datenmengen handelt, kann man jetzt natürlich versuchen, mit schlauen Algorithmen diese Daten zu untersuchen, Muster zu erkennen, taktische Muster in diesen Daten zu erkennen.
Daniel Memmert leitet das Institut für Kognitions- und Sportspielforschung an der Deutschen Sporthochschule Köln.
Und wir versprechen uns damit, dass man anhand dieser taktischen Muster Rückschlüsse ziehen kann auf, wie eine Mannschaft gespielt hat, wie erfolgreich eine Mannschaft gespielt hat und welche Schwachpunkte eine Mannschaft hat, welche Stärken eine Mannschaft hat.
Memmert hat gemeinsam mit einem Informatiker aus Mainz ein Projekt gestartet, das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert wird. Die nicht gerade triviale Leitfrage: Welche Akteure müssen zu welchem Zeitpunkt unter welchem Einfluss des Gegners wie zusammenspielen, damit Torgefahr entsteht?
Ein taktisches Muster wäre, dass man über die Flügel kombiniert, dass beispielsweise der Linksaußen den Ball bekommt und dann den Ball prallen lässt zu einem Sechser, zu einem defensiven Mittelfeldspieler, der dann den Ball wieder weiterspielt auf den Außenbahnspieler, der wiederum zurückspielt auf den sich nähernden Außenverteidiger und der wiederum möglicherweise einen Ball in die Halbspur auf den Stürmer spielt. Es sind Muster, die das Zusammenspiel einer Mannschaft verdeutlichen. Und um diese Muster geht es und die interessieren uns.
Mathematisch gesehen sind Muster Ähnlichkeiten in der Datenstruktur. Um sie aus 3,1 Millionen Positionen herauszufiltern, reichen die Wahrnehmungs- und Gedächtnisleistungen von Menschen nicht aus. Memmert bedient sich deshalb spezieller Analysewerkzeuge, der sogenannten künstlichen neuronalen Netze. Der Ansatz ist inspiriert von der Gehirnforschung. Es geht um Mustererkennung und Lernfähigkeit.
Das bedeutet einfach, dass ein Programm in der Lage ist, sowas wie Daten zu clustern, also Gemeinsamkeiten von verschiedenen Objekten zusammenzufassen. Das machen neuronale Netze sehr schnell. Sie können sogar auch selbst dabei lernen. Sie können also immer besser werden in der Zusammenfassung von Dateien, in der Zusammenfassung von Mustern. Und damit kann man rasend schnell Muster aus Positionsdaten herauslesen, weniger als 3-4 Sekunden.
Die Programme können die Arbeit von Videoanalysten beschleunigen, ergänzen und wissenschaftlich untermauern. Aus der riesigen Datenmenge einer Partie filtern die Experten mit einem Klick häufige taktische Muster. Diese Muster erlauben ihnen Rückschlüsse darauf, wie eine Mannschaft üblicherweise spielt. Die neuronalen Netze sollen aber auch dabei helfen, ganz neue Einsichten zu gewinnen.
Wir können uns genau die Muster anschauen, die selten vorkommen, aber dennoch sehr erfolgreich sind. Das heißt, dass der Ball dennoch in den Strafraum transportiert wird. Und davon sprechen wir dann tatsächlich von so seltenen kreativen Lösungen. Und die können für Trainer auch sehr, sehr spannend sein, weil sie ja auch mal die Dinge sich anschauen müssen, die auch zu Erfolg geführt haben, aber die sie vielleicht nicht trainieren selbst mit ihrer Mannschaft, aber die vielleicht auch Möglichkeiten sind, um Bälle in spannende Bereiche vor das Tor zu transportieren.
Noch führt Dortmund mit 2:1 in einem jetzt rassigen Derby.
aber es ist eben nur eine knappe Führung. Jetzt der Elfmeter für Schalke. 5-6 Meter Anlauf. Huntelaar schießt. Tor! Der Keeper liegt links, der Ball ist rechts im Netz.
So helfen die neuronalen Netze, vielleicht Muster zu finden, die der Fußballexperte auf den ersten Blick als Zufall bewertet, hinter denen aber eine kreative Lösung steckt.
Warum so spät, fragen sich die Zuschauer. Warum kommt die Gegenwehr erst jetzt? Und kann Darmstadt es tatsächlich noch über die Zeit bringen? Ich schaue auf die Uhr.
Die Formel für den Erfolg auf dem Platz. Noch hat man sie nicht gefunden. Aber viele hätten sie gern. Und am liebsten für sich.
Haben Sie schon irgendwelche Muster erkannt, die zum Beispiel vielleicht neue Impulse sind oder die eine neue Erkenntnis sind?
Naja, wir generieren ja ständig neue Erkenntnisse für Fußballclub. Aber natürlich haben wir auch eine gewisse Schweigepflicht.
Für wen arbeiten Sie denn konkret?
Auch darüber schweigen wir.
Aber Sie arbeiten mit Bundesliga-Vereinen?
Wir arbeiten mit verschiedenen Vereinen in der ganzen Welt, ja.
Gut, Schweigepflicht verstehe ich, aber Sie können mir ja vielleicht allgemein, losgelöst von irgendeinem Verein, vielleicht mal eine Erkenntnis präsentieren. Es wird ja nicht alles geheim sein, oder?
Jetzt sind sie sehr hartnäckig gerade.
Den Fan treibt eine ganz andere Sorge um. Soll man sich das überhaupt wünschen, die Entschlüsselung des Fußballs? Wird das Spiel dann nicht seelenlos, einförmig, schal, berechenbar?
Das ist das Schöne an dem Spiel. Wir werden es nicht berechnen können, weil wir mit Menschen zu tun haben. Das heißt, der Mensch ist umgeben von äußeren Einflussfaktoren, sei es der Biorhythmus, das Wetter, die Zuschauer, der Rasen, was auch immer, kann dazu führen, dass das Spiel komplett anders ausgeht, als man es vielleicht auch im Vorfeld errechnet hat.
Was hat das deutsche Spiel so schwerfällig und so anfällig gemacht?
Ist mir völlig wurscht. Wir sind jetzt in den letzten acht und das zählt.
Ich gratuliere erstmal und wollte dann fragen, warum es in der Defensive und beim Umschaltspiel nicht so gut gelaufen ist, wie man sich das vorgestellt hat. Nur so.
Glauben Sie es? Unter den letzten 16 ist irgendwie eine Karnevalstruppe oder was? Die haben das hier uns richtig schwer gemacht über 120 Minuten und wir haben gekämpft bis zum Ende. Ich lege mir das mal 3 Tage in die Eistonne und dann analysieren wir das Spiel und dann sehen wir weiter.
Das war Per Mertesacker, als er noch kein Weltmeister war. Und das war ein Feature von Martina Keller. Die nächsten Entscheidungen stehen schon in den kommenden Tagen an. Das DFB-Pokal-Halbfinale am Dienstag und am Mittwoch. HR-Info-Sportreporterin und Fußballexpertin Martina Knief wird die Spiele natürlich mitverfolgen. Martina, was denkst du, wie wichtig werden die Spielanalytiker bei der Vorbereitung dieser wichtigen Begegnungen sein?
Ja, die sind da so wichtig wie in allen anderen Spielen auch und diesmal noch mehr gefordert, weil das sind so enge Taktungen nach einem Bundesliga-Wochenende, gleich ein DFB-Pokal-Halbfinale alle zu spielen, was die Trainer gar nicht so mögen. Erst Regeneration, dann schon wieder die Vorbereitung auf den nächsten Gegner. Also da sind alle in den Vereinen, ob sie nun an den Laptops arbeiten oder auf dem Rasen, sehr, sehr gefragt.
Auch ihr Sportreporter werdet ja eingedeckt mit Zahlen von Laufleistung, Ballkontakte, Triplings. Martina, sind diese Zahlen, diese Angaben für dich wichtig oder nur wichtig als Pausenfüller bei einer Reportage?
Sagen wir mal so, also wenn wir uns auf ein Bundesligaspiel vorbereiten, haben wir die Möglichkeit, auf Daten zurückzugreifen, die pro Spiel fast 90 DIN A4 Seiten umfassen. Wenn ich das alles durchlesen würde, dann wüsste ich ja gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Ich persönlich gucke mir solche Sachen an, aber das Spiel, was dann folgt, das ist das, auf das wir unseren Fokus legen. Bei Ballkontakten, Passquoten, finde ich, muss man immer sehr vorsichtig sein. Und ich will mich da jetzt mal an Philipp Lahm anlehnen, der ja am Mittwoch sein 103. Spiel in der Champions League gemacht hat und damit den deutschen Rekordhalter Oliver Kahn eingeholt hat. Der hat am Montag in einem Interview mit einem Fachmagazin gesagt, hätte ich 0 Ballkontakte, müsste ich mir über Statistik Gedanken machen. Ich nehme diese vielen Werte im Grunde aber nicht ernst. Und er fügte dann noch an, ich lege Mehrwert auf Meinungen von Experten, die ein Spiel sehen und sehen, in welcher Geschwindigkeit man bestimmte Dinge ausübt und nicht wie viele man aneinander reiht. Ich selber habe auch schon Spiele von Bayern München übertragen und eins ist mir da in besonderer Erinnerung. Im Dezember das Pokalspiel gegen den SV Darmstadt 98, da fiel mir erstmal auf, wie spielintelligent Philipp Lahm ist. Ich schilderte also eine Szene auf der Rechtsaußenposition, wo er als Außenverteidiger mit nach vorne kam und kaum hatte ich meinen Kopf wieder zurückgedreht, sah ich ihn schon im Mittelkreis und habe mir gedacht, wie schnell ist der da hingekommen. Er wusste aber, in der nächsten Aktion werde ich in der Mitte gebraucht und ist deswegen in einem Sprint dorthin gelaufen. Das zählt nur ein Sprint, aber diese Spielintelligenz, die man als Reporter von seiner gehobenen Position auf der Reportertribüne sieht, die war einfach für mich sinnbildlich, um zu sehen, was für ein toller Spieler das ist. Und da brauche ich keine Statistik.
Ja, aber solche Muster zu erkennen, das ist ja auch mit einer Aufgabe und eine Funktion von Spielanalyse.
Natürlich. Also In der Spielanalyse wird ja alles mit sehr vielen modernen Mitteln aufgezeichnet, beispielsweise halt mit Videokameras. Das ist teilweise auch schon beim Training so. Alle aus einer erhöhten Position, weil der Trainer hat den schlechtesten Platz. Er steht nämlich auf Höhe der Grasnarbe und man muss das ja von oben alles sehen. Und da sieht man solche Sachen natürlich auch. Das eine ist das Zählen von Pässen, das Messen von Laufwegen, das Zählen von Ballkontakten. Das sagt für mich gar nicht so viel aus, sondern eher das, was der Scout von oben sieht, was ich gerade gesagt habe, wie schnell einer etwas erkennt. Man nennt das ja Handlungsschnelligkeit, um zu wissen, dort ist der nächste Brandherd, da werde ich als Spieler gebraucht.
Mit zu den Mustern gehört natürlich auch die Qualität, zum Beispiel von Pässen. Im Vorgespräch hast du gesagt, es gibt Spieler, die schlagen vielleicht 3-4 Pässe, aber wenn aus diesen 4 Pässen dann 3 Tore entstehen, dann ist da was ganz Besonderes mit diesen Pässen.
Ja, genau, das ist für mich das Entscheidende. Nehmen wir mal das Beispiel hier eines unserer beiden hessischen Bundesligisten von Eintracht Frankfurt. Wenn nach einem Spiel Carlos Zambrano, das ist der Innenverteidiger, die meisten Ballkontakte hatte, dann hat es meistens schlecht um die Eintracht gestellt. Dann, wenn ein Innenverteidiger die meisten Ballkontakte hat, bietet sich in der Regel keiner an und der Ball ist sehr oft in der eigenen Hälfte. Und das sagt eigentlich nur das darüber aus, dass das Spiel der Eintracht nicht gut war, nicht, dass Carlos Zambrano so toll war. Stefan Reinertz, sein Mannschaftskollege von Eintracht Frankfurt, und Jens Hegeler, der spielt bei Hertha BSC Berlin, die haben eine Firma gegründet. Und da sind die drauf gekommen, das mal genauer zu untersuchen. Wie viele Pässe spielt ein Spieler im Spiel, um damit eben auch zum Erfolg für seine Mannschaft zu kommen? Und damit haben sie sehr viel Erfolg mit ihrer Start-up-Firma.
Nun ist die Spielanalyse, die professionelle Spielanalyse, ja keine neue Erfindung. Und es gibt durchaus auch Sportarten, die dem Fußball einiges voraus haben, zum Beispiel Hockey.
Ja, Hockey ist ein sehr gutes Beispiel. Also im Hockey spielt die Spielanalyse, die Vorbereitung, die taktische Ausrichtung auf einen Gegner eine extrem große Rolle. Und nicht zuletzt sind ehemalige Hockey-Bundestrainer wie Bernhard Peters, der mittlerweile Sportdirektor beim Hamburger SV im Fußball ist, vorher in Hoffenheim, oder Markus Weise, der jetzt für die neue DFB-Akademie zuständig ist, zum Fußball gewechselt, weil man weiß, welches Know-how sie haben. Die sind schon seit Jahren mit Sprechfunk verbunden, weil einer der Assistenten auf der Tribüne sitzt, weil er einfach den viel besseren Überblick hat und dann über Funk dem Trainer unten auf dem Rasen sagen kann, pass auf, das und das sind die taktischen Mittel, die der Gegner jetzt einsetzt oder die du einsetzen musst. Und auch bei der Vorbereitung der Spieler, sei es nun im medizinischen Bereich, da werden zum Beispiel Untersuchungen gemacht, ob Spieler, wenn sie unter Flutlicht spielen, eventuell Sehhilfen brauchen und sei es nur ganz geringe Dioptrienzahl, weil man einfach bei Flutlicht schlechter sieht und dann eben schneller ermüdet, wenn man nicht so gut gucken kann. All das sind so Sachen, die im Gesamtpaket dem Hockey einen großen Vorsprung gegenüber dem Fußball geben.
Es ist erstaunlich, dass der Fußball da so hinterherhinkt. Sind die Frauen im Frauenfußball da wenigstens ein bisschen weiter?
Also der Fußball hat aufgeholt. Ich will den Fußball jetzt nicht so schlecht machen. Bei der Frauennationalmannschaft habe ich ein bisschen besseren Einblick. Die arbeiten seit Jahren mit der Sporthochschule Köln zusammen in der Trainingssteuerung, in der Diagnostik. Und bei den Männern beispielsweise ist ja einer der profiliertesten deutschen Sportpsychologen, Dieter Herrmann aus Heidelberg, immer dabei. Auch bei den Frauen gibt es Mentaltrainer. Im Bundesliga-Bereich ist das noch ausbaufähig. Ralf Fährmann, der Torhüter von Schalke 04, hat unlängst in einem Interview mit einer Tageszeitung gesagt, ich habe mich eines Mentaltrainers bedient, ich habe es aber keinem erzählt, weil es immer noch verpönt ist.
Schon erstaunlich. Martina, wo siehst du den größten Nachholbedarf? In der Forschung und auch in der Zusammenarbeit zwischen Forschung und Vereinen und Mannschaften?
Also zum einen finde ich, man darf den Fußball nicht verwissenschaftlichen. Das ist immer noch der Deutschen liebstes Kind, da will jeder montags mitreden können. Und das Entscheidende ist, Entschuldigung, ob der Plattenformulierung, dass der Ball ins Tor geht. Und das Zweite ist Geld verdienen im Fußball, das muss man mal ganz klar sagen. Aber der Fußball hat Nachholbedarf, Sportpsychologie haben wir angesprochen, im Ernährungsbereich. Das sind alles so Sachen, die Fußballprofis für meine Begriffe zu leicht abtun. Und wenn sie dann mal zur Nationalmannschaft kommen, wo ein Sternekoch dabei ist mit Herrn Stromberg, Dieter Herrmann habe ich schon angesprochen, das sind alles Spitzenleute ihres Fachs, wie die Spieler selber, dann merken die erst, was noch geht, wenn man auf solche Sachen Rücksicht nimmt. Das richtige Trinken, all das sind Sachen, die müssen sein. Aber ich finde, man darf den Fußball nicht zu sehr verwissenschaftlichen und wie ein Schachbrett aufteilen, um am Ende auszurechnen, wo der Ball am meisten war und wer ihn mit der Innenseite oder mit dem Außenriss gespielt hat. Denn eins ist auch klar, Fußball ist auch ein Fehlerspiel. Das heißt, ich kann so ein tolles Spiel gemacht haben als Torhüter und in der letzten Sekunde rutscht mir der Ball durch die Arme durch und der Gegner gewinnt 2-1.
Und Glück und Pech gehören da untrennbar einfach dazu.
Genau, das ist so. Heribert Buchhagen, der Vorstandsvorsitzende von Eintracht Frankfurt, leiht sich immer einen alten Spruch aus, der da heißt, die Leute gehen deswegen ins Stadion, weil sie nicht wissen, wie es ausgeht. Und gerade in Deutschland ist es so, eine schwächere Mannschaft kann immer an einem guten Tag mal eine stärkere schlagen. Und so soll der Fußball bleiben. Aber er muss sich wissenschaftlichen Dingen öffnen, sonst hinkt er anderen Mannschaftssportarten sehr weit hinterher.
Martina Knief, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Und das war HR Info Wissenswert, heute mit Regina Oehler. Als Podcasts finden Sie die Sendungen wie immer auf hrinforadio.de.